Geld und Leben, der Finanzpodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascher.
Herzlich willkommen beim Podcast Geld und Leben. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Anfang November hat die oberösterreichische Landesregierung ihr Budget für das Jahr 2025 vorgelegt. Sie wird rund 9 Milliarden Euro einnehmen und noch mehr ausgeben. In Oberösterreich gibt es mit der Voestalpine nur ein Unternehmen, das ein höheres Budget hat als das Land Oberösterreich. Und wenn es um die Details der Zahlen geht und die Betrachtung des großen Ganzen, dann ist die Landesfinanzdirektorin die erste Ansprechpartnerin. Christiane Frauscher wurde vor 10 Jahren quasi zur CFO des Landes Oberösterreich designiert und hat diesen Posten seit 9 Jahren inne. Sie ist Juristin, hat Wirtschaftswissenschaften studiert und hat einen der wichtigsten, wahrscheinlich den wichtigsten Verwaltungsjob in Oberösterreich inne. Herzlich willkommen, Frau Frauscher.
Herzlich willkommen und herzlichen Dank auch für die Einladung.
Frau Frauscher, die Landesregierung wird 2025, wie gesagt, mehr als 9 Milliarden Euro einnehmen und hat sie zur Verfügung. Das ist viel Geld. Woher kommt dieses Geld?
Ja, ein Großteil dieses Geldes sind natürlich Steuereinnahmen, die sogenannten Ertragsanteile. Das wird für Oberösterreich 3,5 Milliarden Euro ausmachen. Dann gibt es noch Kostenersätze, da wieder der Großteil natürlich die Landeslehrer. Das ist ein Durchläuferposten, wo das Geld vom Bund kommt und für die Lehrer eben investiert wird. Und dann gibt es noch Zweckzuschüsse, die aus diversen Gesetzen kommen, beispielsweise der Pflegefonds oder jetzt der Zukunftsfonds durch den neuen Finanzausgleich, wo eben Mittel für Wohnbau, für Sanierungen verwendet werden, für Kinderbetreuung. Das ist eigentlich der Hauptteil.
Also das heißt, der Großteil kommt über die Steuereinnahmen, über den Bund zum Land?
Genau.
Gibt es noch zusätzliche Einkommensmöglichkeiten für das Land?
Ja, es gibt auch Landesabgaben. Das ist so die Größenordnung 300 Millionen Euro. Da ist wieder der Wohnbauförderungsbeitrag, auch ein Löwenanteil, knapp 200 Millionen. Dann haben wir auch die Jagdabgabe, Landschaftsschutzabgabe und auch Darlehensrückflüsse, ja, und Gebühren. Aber das ist eher ein geringerer Anteil.
Ist klar. Wie ist denn der Steuerkuchen verteilt, wenn man sagt Bund, Land, Gemeinden? Wie ist da die Aufteilung?
Ja, derzeit ist der Schlüssel eigentlich schon länger nicht mehr verändert worden. Das ist so, dass gut 2/3, nämlich genau 67% vom Steuerkuchen der Bund bekommt. Die Länder bekommen 21% und für die Gemeinden sind es dann 12%.
Jetzt können sie Gebühren einheben, sie können Abgaben einheben, aber Steuern in dem Sinn kann ein Land nicht einheben. Wäre das ein gangbarer Weg, dass das Land auch Steuern einnimmt?
Ja, Sie sprechen jetzt die Abgabenautonomie an. Es ist jetzt so, dass der Wohnbauförderungsbeitrag, das ist eine Abgabe, die verländert worden ist, und zwar beim vorletzten Finanzausgleich. Das ist eine der wenigen Abgaben, die wir sozusagen übernommen haben. Die Idee wäre sozusagen, dass jedes Land auch selber die Steuern einhebt, aber auch die Sätze sozusagen individuell erhöht oder auch senkt, je nachdem, ob man es sich leisten kann. Es hätte natürlich einen gewissen Wettbewerbsvorteil, da sehe ich schon auch einen Sinn. Man muss aber auch mitbedenken, dass auch Länder, die weniger Ertragskraft haben, wie zum Beispiel Kärnten, wo weniger Betriebe sind oder wo die Altersstruktur einfach so ist, dass die altersbedingten Kosten sehr hoch sind, dass die sich auch ihre Aufgaben sozusagen leisten können. Und es würde dann sozusagen auch trotzdem einen Finanzausgleich brauchen. Aber wir als Oberösterreich hätten da keine Angst vor einer Steuerautonomie. Wir sind Nettozahler. Das heißt, wir zahlen mehr in den Steuertopf des Bundes ein, als wir letztlich zurückbekommen.
Aber wenn Oberösterreich wieder eigene Steuern einheben würde, bräuchte es auch hier wieder wahrscheinlich eine eigene Behörde.
Ja, und man könnte das schon auch so machen, dass die Behörde das einhebt, der Bund ist. Weil bei dem Wohnbauförderungsbeitrag beispielsweise ist es ja so, dass zwar wir die Gestaltungsmöglichkeit haben, wir können auch den Prozentsatz festlegen, aber die Einhebungsbehörde ist der Bund.
Jetzt haben wir von den Einnahmen gesprochen. Was sind denn die größten Ausgabenbereiche des Landes?
Ja, die größten Ausgabenbereiche sind natürlich Gesundheit, Soziales mit dem großen Pflegebereich, öffentlicher Verkehr, der ist sehr, sehr stark wachsend. Ja, Wohnbau, das sind so die großen Brocken und die sind auch in den letzten Jahren sehr dynamisch gewachsen.
Wenn man sich sagt, die Gesundheit, was macht das ungefähr aus, Gesundheit oder Pflege? Welche Größenordnung bewegen wir uns da?
Ja, das Gesundheitsbudget ist 1,6 Milliarden Euro. Und der Sozialbereich ist mittlerweile schon 760 Millionen Euro. Es ist jetzt auch so, dass in den letzten 5 Jahren, wenn man sich das anschaut, 2020 hat das Budget 6,7 Milliarden Euro betragen. Mittlerweile sind wir dann nächstes Jahr bei 9,4 Milliarden. Da merkt man, das ist eine Steigerung von 38% in 5 Jahren. Und in den großen dynamischen Bereichen haben wir sogar eine Steigerung um 50%, also durchschnittlich 10% pro Jahr.
Okay, also das ist eine unglaubliche Kostenlawine, die da auf die öffentliche Hand zukommt und die es auch zu finanzieren gilt. Frau Vorstadt, wie hoch ist denn der Personalkostenanteil? Weil die Frage stellt sich natürlich, nachdem das Land auch einer der größten Arbeitgeber ist.
Ja, also der Personalkostenanteil für die Verwaltung, der ist bei 6,7%. Das ist also eigentlich
relativ wenig.
Relativ wenig. Mhm. Für die Pensionen haben wir nur mal 2,7%, weil es gibt doch noch einige Beamte, die auch sozusagen Pensionen erhalten, die aber auch Pensionen einzahlen. Das ist übrigens auch ein Faktor bei den Einnahmen, die Pensionszahlungen, über 200 Millionen übrigens. Und es ist aber so, dass das Land auch sehr viele indirekten Gehälter zahlt. Man denkt beispielsweise an den Gesundheitsbereich, die Ärzte, die Pflege, auch im Sozialbereich oder auch der große Bereich der Lehrer, der Musikschullehrer, Straßenmeistereien, das sind lauter Bereiche, die eigentlich sehr personalintensiv sind. Auch die Vereine sind ja auch sehr hohe Personalkosten. Also durchgerechnet haben wir gut 70% direkte und indirekte Personalkosten vom Landesbudget.
Gewaltig. Jetzt sind sehr viele Posten ja schon fix vorgesehen, wenn man sich die Gesundheitsausgaben anschaut, die Sozialausgaben anschaut. Wie viel Spielraum hat das Land überhaupt jährlich?
Ja, der Spielraum ist nicht so gering. Es sind einmal 500 Millionen Ermessensausgaben. Das sind eben Ausgaben, für die es keine Verpflichtungen gibt. Aber es ist auch so, dass in den sogenannten Pflichtausgaben ein Gestaltungsspielraum da ist. Also Pflichtausgaben sind ja so definiert, dass es dafür Verträge gibt oder eben Gesetze. Aber es ist auch so, dass Verträge auch immer wieder auslaufen. Das heißt, wir haben zum Beispiel Verträge für die Finanzierung eines Investitionsprojektes. Ein Beispiel, beispielsweise das Kepler-Klinikum, da haben wir das Campusgebäude errichtet um 225 Millionen. Diese Verpflichtung läuft jetzt dann langsam aus und da werden dann immer jedes Jahr auch Mittel frei, die eben dazu da sind, neue Verpflichtungen einzugehen oder sie eben auch nicht einzugehen, Schwerpunkte zu setzen, andere Ausgabenschwerpunkte zu setzen. Also insgesamt ist der Spielraum nicht so klein.
Immer wieder fällt der Begriff Ermessensausgaben. Was ist denn darunter zu verstehen?
Ja, die Ermessensausgaben, für die gibt es eben keinen Rechtsanspruch und auch keine Verpflichtungen. Das sind sehr viele Förderungen natürlich. Der Förderungsbereich ist Ermessensausgaben und auch gewisse Sachausgaben, für die es eben nicht vertragliche Verpflichtung gibt.
Und wer bestimmt, welche Ermessensausgaben wer bekommt?
Das ist im Budgetverhandlungsprozess wird das definiert. Und die Kriterien, wofür dann Förderungen beispielsweise vergeben werden, die beschließt dann die Landesregierung. Wie gesagt, das ist nicht beliebig. Da gibt es vordefinierte Kriterien. Aber es gibt eben, wie gesagt, keinen Rechtsanspruch. Wenn die Mittel aus sind, dann sind sie aus.
Vielleicht gehen wir zum Thema, wie ein Budget erstellt wird. Das ist jetzt am Anfang November präsentiert worden. Da gibt es dann einen Budget, irgendwann gibt es dann einen Budgetlandtag, der ist im Dezember. Da wird dann darüber diskutiert. Aber die meiste Arbeit, die passiert ja vorher. Wie startet eigentlich so ein Budgeterstellungsprozess?
Ja, der Prozess ist eigentlich zeitlich sehr getaktet und auch vom Prozess her sehr vordefiniert. Wir starten im Frühjahr. Wir schauen einmal, wie sind die globalen Entwicklungen, wie sind die Entwicklungen in Österreich. Wir schauen, was sagt das WIFO, was sagt das IHS. Auch die EU-Kommission gibt ihm auch Einschätzungen ab. Ende Mai geben wir dann den sogenannten Budgeterlass an die Abteilungen. Dort steht drinnen, mit welchen Vorgaben sie budgetieren müssen, wie das Personal zu dotieren ist, wie Ermessensausgaben zu dotieren sind, auch Vorgaben beispielsweise zum Gesundheitsbereich, zum Sozialbereich. Dann lassen wir den Abteilungen Zeit bis meistens Anfang Juni, sozusagen die Eingaben zu machen. Das entsprechen dann meistens nicht ganz den Vorgaben. Das heißt, wir nutzen dann den Sommer in der Finanzabteilung, dass wir diese Entwürfe dann plausibilisieren, sowohl formal als auch inhaltlich. Machen wir einen ersten Entwurf, den wir dann natürlich auch mit dem Landeshauptmann als zuständigen Finanzreferent auch besprechen. Dann gehen wir in die Budgetgespräche im September, zuerst einmal auf Beamtenebene. Und dann gibt es auch noch einen politischen Prozess und das ist eigentlich nichts anderes wie in jedem Konzern. Das ist ein iterativer Prozess mit Vorgaben, die dann nach unten gehen, mit Anträgen, die dann wieder nach oben gehen, kritisch gerüttelt werden. Und letztlich gibt es dann eben auch eine Entscheidung. Mhm. Und der Landeshauptmann als zuständiges Regierungsmitglied für die Finanzen ist dann eben auch sozusagen, es ist seine Aufgabe der Regierung, einen Vorschlag zu machen. Das ist eben jetzt passiert, also darum auch die Budgetpressekonferenz. Am Montag wird das in der Regierung dann diskutiert und eben möglicherweise oder hoffentlich beschlossen und dem Landtag zugewiesen. Und da beginnt dann der parlamentarische Prozess, also Zuweisungslandtag. Dann gibt es einen Finanzausschuss, wo dann intensiv auch diskutiert wird. Und dann eben den Budgetlandtag, der ist immer im Dezember, dieses Mal vom 10. bis 12. Dezember, werden dann alle Gruppen durchdiskutiert und am Ende steht dann der Budgetbeschluss.
Und bei diesem Budgetlandtag wird dann noch was verändert oder ist das mehr so für die Galerie?
Beim Budgetlandtag kann schon was verändert werden. Es wird auch immer wieder etwas verändert, insbesondere Gehaltsabschlüsse zum Beispiel oder irgendwelche Nachträge, Grundversorgung oder was auch immer könnte verändert werden. Aber in der Regel ist es schon so, dass es im Vorfeld schon verändert wird, schon im Finanzausschuss abgeändert wird oder eben im Idealfall natürlich jetzt schon.
Jetzt haben Sie schon angesprochen, Sie beginnen im Frühjahr mit den Arbeiten, erkundigen Sie, was die Wirtschaftsforscher sagen. Heuer war es so, dass am Anfang des Jahres noch ein bisschen mehr Optimismus da war. Da haben die Wirtschaftsforscher, der Fiskalrat, alle noch positiver argumentiert, als sie das jetzt tun. Jetzt wissen wir, wir sind das zweite Jahr in einer Rezession. Das heißt, es kommen eigentlich weniger Steuern rein. Muss man da in der Budgetierungsphase noch massiv umgruppieren oder herumrechnen? Wie schaut das so aus?
Wir machen das schon. Also es ist jetzt unterschiedlich. Wir haben uns auch erkundigt, wie es die anderen Länder machen. Die meisten Länder reagieren da jetzt nicht mehr und werden sozusagen diese geänderten Wirtschaftsdaten nicht mehr einpreisen ins Budget. Wir wollen das aber machen, weil wir ein seriöses Budget erstellen wollen. Wir haben jetzt die Situation gehabt, dass wir seit Oktober letzten Jahres sehr regelmäßig, jetzt das vierte Mal in Folge, schlechtere Ertragsanteile, Prognosen bekommen. Ehrlicherweise sehr, sehr deutlich schlechter. Es hängt auch damit zusammen, dass das heurige Jahr eben eine Rezession hat. Die Wirtschaftsforscher waren jetzt erst bei 1%, also bei 0 und sind jetzt bei minus 0,6% und von dieser niedrigen Ausgangsbasis nur 1% plus fürs nächste Jahr. Und die Ertragsanteile werden immer als Vorschüsse überwiesen. Das heißt, wir kriegen monatlich einen Vorschuss. Und nächstes Jahr im März ist dann die Endabrechnung. Das heißt, das schlechte heurige Jahr fällt uns da sozusagen auch ins nächste Jahr in den Prognosen noch, kommt uns hinein. Und darum werden wir das jetzt auch abändern und schauen, dass wir das sozusagen jetzt realistisch erstellen. Und ich gehe auch davon aus, und so hat es uns auch das Finanzministerium gesagt, sie sind jetzt eher ein bisschen vorsichtiger geworden, weil die letzten Prognosen einfach eher zu optimistisch waren. Und darum hoffen wir alle, dass doch auch ein gewisser Buffer drin ist.
Heißt es ja immer, ein Budget, das ist in Zahlen gegossene Politik. Wie viel Politik ist in diesem Budget drinnen und wie viel grundlegende Finanzmathematik oder wirtschaftliche, kaufmännische Ehrlichkeit?
Es ist sehr viel Politik drinnen. Mhm. Schon mal deswegen, weil wir natürlich Vorgaben machen, die sehr global sind. Und es ist auch so, dass jedes Regierungsmitglied über den Gesamtkuchen, der ihm zur Verfügung stellt, sozusagen auch Schwerpunkte setzen kann. Der kann umschichten im Budgeterstellungsprozess von Pflichten ermessen oder umgekehrt. Man kann auch unterjährig bei den Ermessensausgaben noch umschichten. Also insofern ist es tatsächlich so, dass die Schwerpunkte die Politik setzen muss. Und es auch so ist, dass wir als Finanzabteilung und auch nicht der Landeshauptmann als Finanzreferent die politischen Schwerpunkte in den jeweiligen Ressorts setzen kann, das muss jeder selber machen. Das heißt, so gesehen sind alle in der Mitverantwortung und können sehr viel gestalten.
Und wie oft müssen Sie eingreifen und sagen, aufpassen, das wird zu teuer oder dass sich die einzelnen Ressorts ein bisschen am Riemen reißen?
Ja, solange Sie sich an Ihre Budgets halten, ist es für uns kein Problem. Aber wenn natürlich Mehrheitsverpflichtungen eingegangen werden, da müssen wir dann schon auch immer aufpassen, dass man sozusagen auch in den nächsten Jahren nicht übers Ziel schießen. Das ist auch so, dass wir da mitbeteilt werden müssen.
Wenn ein Politiker mit in seinem Ressort das Ziel hinausschießt, können Sie dann veranlassen, dass er im nächsten Jahr weniger Geld bekommt?
Er kann nicht übers Ziel hinausschießen, weil es wir nicht freigeben würden.
Okay,
da haben wir natürlich auch eine technische Sperre.
Okay. Zum Budget erstellen und zur Bilanz. Also in Unternehmen gibt es die doppelte Buchführung und die Bilanzen. In der öffentlichen Hand war immer die Kameralistik vorherrschend, die doch etwas anders ist. Vielleicht können Sie ein bisschen den Unterschied erklären und auch die Entwicklung, die es in den vergangenen Jahren genommen hat.
Ja, also die Kameralistik ist im Wesentlichen eine Rechnung, die auf Einzahlungen und Auszahlungen basiert, natürlich auch mit gewissen Nachweisen. Wir haben auch eine Vermögensdarstellung gehabt und dergleichen. Es hat einen Dienstpostenplan gegeben. Aber es hat auch eine große Veränderung im Rechenwerk gegeben. Und zwar hat es die sogenannte Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 gegeben, die eben 2015 verabschiedet worden ist und 2020 in Kraft getreten ist. Und da haben wir jetzt eigentlich schon ein integriertes Rechnungswesen mit einem Drei-Komponenten-System, so wie es auch das UGB vorsieht, nämlich mit einer Finanzierungsrechnung, das eben der Cashflow-Rechnung entspricht, der Ergebnisrechnung, die der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht und eben der Vermögensrechnung, die der Bilanz entspricht. Und es ist natürlich, also ist schon sehr vergleichbar mit dem UGB, aber es stellt ein bisschen auf die Besonderheiten des öffentlichen Haushalte ab. Es gibt dort Konten, die auch wieder speziell zugeordnet werden, damit wir sozusagen auch vergleichbar sind unter den Gebietskörperschaften, dass wir Auswertungen machen können. Es gibt auch sehr intensive und umfassende Anlagen, auch wieder den Dienstpostenplan und dergleichen, und Nachweise, Transfernachweise zwischen den Gebietskörperschaften. Also das ist sehr umfassendes Regelwerk und es ist aber jetzt mittlerweile schon sehr gut auch vergleichbar mit dem UGB.
Mhm. Jetzt sind bestimmte Budgetposten ja relativ fix. Gleichzeitig braucht es auch Geld, um Unvorhergesehenes zu bewerkstelligen und zu begleichen. Wie ist da der Spielraum? Wie viel Liquidität haben Sie da zur Verfügung?
Also es ist jetzt so, unterjährig kann man im Budget natürlich umschichten. Also insbesondere im Ermessensbereich, im Pflichtbereich geht es nicht so einfach, aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten. Und Sie sprechen auch das Thema Liquidität an.
Genau.
Das ist so, dass wir durchschnittlich im Monat 710 Millionen Euro Einnahmen haben. Mhm. Das müssen wir natürlich sehr gut, also wir poolen das täglich auch und verwenden es für den Zahlungsverkehr. Und Mittel, die wir nicht brauchen, die werden dann auf Basis einer Marktsondierung dann eben angelegt. Aber wenn wir längerfristig Liquidität zur Verfügung haben, dann wird das auch längerfristig angelegt. Und wenn wir Geld brauchen, was in der letzten Zeit nicht so häufig der Fall war, dann machen wir es genauso. Wir machen auch Marktsondierungen und wir haben einen Kassenkredit eingeräumt bekommen vom Landtag, der umfasst eben 500 Millionen Euro. Das heißt, wir können unterjährig 500 Millionen Euro bei heimischen Banken oder bei der österreichischen Bundesfinanzierungsanstalt aufnehmen. Ja, und die müssen wir aber am Ende des Jahres wieder zurückzahlen.
Mhm, ist klar. Bleiben wir noch ganz bei der Veranlagung. Wenn Sie Geld haben zur Veranlagung, da gibt es ja ein Spekulationsverbotsgesetz. Was heißt das für das Land? Was dürfen Sie da nicht machen?
Das Spekulationsverbotsgesetz, das besagt eben, dass wir grundsätzlich risikoavers veranlagen müssen. Das heißt, wir dürfen keine Fremdwährungsrisiken eingehen. Wir dürfen nur bei Instituten veranlagen mit sehr guter Bonität. Ja, und es ist eigentlich der Grundsatz Sicherheit vor Ertrag.
Die Stadt Linz hat ja vor vielen Jahren einen Swap gemacht, also eine Finanzierungsform, die sehr riskant war, die fast existenziell bedrohlich war, kurzerhand einmal. Ist sowas mittlerweile verboten?
Das ist verboten. Das wäre auch damals ehrlicherweise nicht möglich gewesen, weil es auch ohne Grundgeschäft passiert. Also Swap per se ist ja nichts, was verboten ist. Das ist ja ein Sicherungsgeschäft. Aber eben ohne Grundgeschäft ist das eine reine Spekulation und das ist natürlich verboten.
Mhm. Sie haben die Finanzschulden auch schon angesprochen. Oberösterreich hat 1,44 Milliarden Euro Schulden. Wie viel Zinsen zahlt das Land dafür?
Also wir haben eine sehr gute Situation im Bereich der Verzinsung und zwar zahlen wir 0,25% Zinsen mit einer Laufzeit von durchschnittlich 10,2 Jahren.
Okay. Das Land Oberösterreich hat ja auch eine Schuldenbremse. Wie funktioniert diese?
Die Schuldenbremse funktioniert eben so, dass die maximale Verschuldung nur 25% der laufenden Einnahmen betragen darf. Wir sind derzeit, also bei dem Budget, das wir auch nächstes Jahr schon vorhaben, bei unter 16%. Das heißt, wir haben noch einen gewissen Spielraum. Es ist auch so, dass eine Alarmierung sozusagen besteht dahingehend, dass wir uns, wenn wir uns dem Schuldendeckel gefährlich nähern, nämlich in die 90%, dann gibt es einen verpflichtenden Kostendämpfungspfad.
Mhm, ist klar. Wir haben schon gesprochen über die Schulden, die belaufen sich auf 1,44 Milliarden. Es gibt aber auch den Begriff der Maastricht-Schulden, die sind bei 2,6 Milliarden. Was ist da der Unterschied von, außer dass es 1,2 Milliarden Euro sind?
Also die 1,44 Milliarden betreffen den Kernhaushalt und die Maastricht-Schulden sind sozusagen dann auch inklusive der ausgelagerten Schulden. Das wird bedeuten, dass sozusagen öffentliche Unternehmen, also Unternehmen, die dem öffentlichen Sektor zugerechnet werden, das macht die Statistik Austria, die trifft halt die Einordnung, die werden als Schulden, sozusagen als Maastricht-Schulden angerechnet. Bei uns wäre das zum Beispiel die Schulden, die die Gesundheitsholding macht oder die die Landesimmobilien GmbH macht. Das wären sogenannte ausgelagerte Schulden, Maastricht-Schulden, die eben in die 2,6 Milliarden fallen würden. Und im Wesentlichen ist der Unterschied einfach der, das sind in ausgelagerten Landesgesellschaften, die eben nicht marktwirtschaftlich tätig sind. Mhm. Wenn ein Unternehmen marktwirtschaftlich tätig ist, wie beispielsweise die Energie AG, dann werden diese Schulden nicht den Maastricht-Schulden zugerechnet.
Mhm. Ist klar. Wie kann ein oberösterreichischer Bürger die Gebarung des Landes eigentlich mitverfolgen? Wie kann man sich da am besten informieren?
Ja, wir sind da sehr transparent. Es ist zum einen einmal so, dass der Budgetlandtag ja live übertragen wird. Das heißt, man kann im Internet eigentlich den Budgetlandtag mitverfolgen. Man kann dort auch hingehen. Also der Landtag ist ja auch öffentlich. Und wir haben natürlich unser Budget im Internet auch veröffentlicht, sowie den Voranschlag, also auch den Rechnungsabschluss. Dann haben wir auch einen Förderbericht, wo man sozusagen auch abfragen kann, wer wie viel Förderungen bekommen hat. Und auch ganz spannend auch die Transparenzdatenbank. Da kann auch jeder Bürger selber sich informieren, wie viel Förderung er bekommen hat. Beispielsweise Energiekostenzuschüsse oder Klimabonus, Heizkostenzuschüsse. Das ist alles in der Transparenzdatenbank abgebildet.
Sie haben das Thema Rating schon angesprochen. Das Land Oberösterreich unterzieht sich ja jährlich einem Ratingprozess von Standard & Poor's. Wie funktioniert so ein Prozess? Und Sie haben ja gesagt, wenn das Rating gut ist, kann man sich billiger Schulden aufnehmen.
Genau, das ist eigentlich der Grund, wieso wir das Rating machen, damit wir uns einfach auch besser refinanzieren können. Es ist so, dass zweimal im Jahr Analysten kommen aus Frankfurt von Standard & Poor's. Wir gehen dort alle Themenfelder durch, also was betrifft zum Beispiel die Wirtschaftslage, Sozialbereich, aber natürlich auch, wie geht es den Industriebetrieben. Es ist auch für die Industrie sehr wichtig, dass wir gut geratet sind, weil das auch standortentscheidend ist. Ein Ratingfaktor ist ja zum Beispiel auch die Rechtssicherheit. Wie rasch bekommen die Betriebe auch Rechtssicherheit? Das sind Faktoren, die auch sozusagen entscheiden, ob sich ein Betrieb in Oberösterreich ansiedelt oder nicht. Und bei uns ist es neben der günstigen Refinanzierung für das Land auch wichtig für die Energie AG und für die Hypo, die beide, also die für die Hypo besonders, weil die natürlich auch sich refinanzieren muss und die Energie AG begibt ja auch Anleihen am Markt. Mhm. Wenn die natürlich als Haupteigentümer, das Land ist ja Haupteigentümer dieser beiden Firmen, ein günstiges Rating, wenn wir ein günstiges Rating haben, dann hilft es denen auch in der Refinanzierung.
Mhm. Nach Ihrer Erfahrung mit fast 10 Jahren als Landesfinanzchefin, wie viele Politiker gibt es, die eine Ahnung von Budgetpolitik haben?
Ja, es ist so, dass die Regierungsmitglieder ihren Budgetbereich sehr gut kennen. Den müssen sie auch sehr gut kennen, weil sie ja nur so steuern können und auch Schwerpunkte setzen können. Wie es auch in einem Unternehmen ist, ist es natürlich so, dass der CFO das Budget am besten kennt. Und in dem Fall kennt natürlich der Landeshauptmann das Budget am besten. Und bei uns ist es so, nachdem ja die Budgethoheit beim Landtag liegt, sind auch die Landtagsabgeordneten gut informiert. Dazu gibt es ja auch Budgetklausuren, die finden jährlich statt, jetzt auch wieder im November, wo wir als Finanzabteilung auch die Budgets vorstellen, wo dort auch Fragen kommen. Auch übrigens unterjährig sind wir auch immer da, wenn es irgendwelche Fragen zum Budget gibt. Und insofern kann man schon sagen, dass sich auch die Landtagsabgeordneten sehr gut im Budget auskennen. Aber es ist natürlich auch wie in jedem Unternehmen so, dass die Kompetenzen unterschiedlich sind und dass insgesamt das Kompetenzprofil gut passen muss. Da gibt es eben Abgeordnete, die kennen sich im Budget besser aus und haben dort auch mehr Verantwortung und dafür haben sie und andere halt etwas weniger. Aber in der Summe kann man schon sagen, dass die Budgets sehr gut gekannt werden.
Mhm. Noch eine persönliche Frage. Wie oft träumen Sie von Zahlen?
Das kommt schon auch vor.
Wahrscheinlich in der jetzigen Zeit besonders, oder?
Ja, aber es macht auch Spaß, muss ich ehrlich sagen.
Okay, gut. Frau Stadler, danke ich sehr herzlich fürs Gespräch. War sehr spannend, sehr aufschlussreich. Danke fürs Kommen. Bei Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bedanke ich mich sehr herzlich für die Aufmerksamkeit. Schön, dass Sie wieder beim Podcast Geld und Leben dabei waren. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Auf Wiederhören.
Herzlichen Dank und auf Wiederhören.
Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Nachrichten an podcasts@nachrichten.at. Folgt uns gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Und kennt ihr schon unsere anderen Podcasts? Schaut doch mal nach auf nachrichten.at/podcasts. Bis zum nächsten Mal.